Start den Driss.
Ja, was soll das?
Ey, Vorsicht.
Vorsicht, hörst du, ist ja Jim dran. Kein Scherz.
Allerhand hier.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zur neuen Folge von
Was mit Ramon Vinier?
Genau das. Heute im Studio haben wir es voll hier, es ist heiß.
Es wird auch noch heißer, mein Lieber.
Wir haben Odilo.
Oui.
Genau. Wir haben Thomas, hallo Thomas, schön, dass du noch dabei geblieben bist. Jim ist auch da, hallo Jim.
Hallo.
Und neben mir hält sich sein Mikrofon mit mir, er darf mal auch was sagen, der Raul.
Hallo.
Hallo, hallo.
Genau, und ich wollte eigentlich gleich eine Sendung machen, denn Jim hat mich
weggedrängt.
Ja, es geht nur mit den Ellenbogen hier.
Ja, so,
und,
so läuft das.
Und er hat gesagt, ich mache jetzt mal was. Ja, dann mach das, was hast du denn zu bieten?
Ich mache eine Sendung über Dinge, wo wir uns schon anhören müssen. Wir würden darüber keine Sendung machen. Das ist ja allerhand. Sie war längst vorbereitet, wie auch schon erzählt. Und wir haben auch schon über viele schwarze Künstler Musik hier gespielt. Also von vielen schwarzen Künstlern Musik gespielt. Übrigens auch aus Afrika und vielen anderen Ländern. Wir machen heute eine Sendung, die mit dem Titel läuft. May the Funk be with you. Und da wollen wir mal 5 Exemplare uns anhören. Nee, 6 sogar.
Oh je.
Ja, 6 Exemplare von Funk-Kreationen, mal mit, mal ohne Text. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das findet. Ich finde die natürlich alle sehr gut, die Stücke, sonst hätte ich sie nicht ausgewählt. Aber man weiß ja nicht, was die Kollegen sagen. Also, ich starte mit dem ersten Song. Wir machen mal eine kürzere Sendung vielleicht sogar, wer weiß. Um mal ein Musterbeispiel für Funk aus meinen Begriffen darzustellen. Und wer könnte da geeigneter sein als der Großmeister himself, James Brown, der aber hier nicht singt. Es gibt nur ein Intro, wo er den Künstler vorstellt. Und das ist eine Single, wo es erschienen ist auf seiner LP mit der Gruppe, die hier spielt, Hank Ballard and the Midnight Lighters. Da auf der LP aus dem Jahr 72 ist gar nicht drauf. Das ist erst bei einer Reissue irgendwann mal mit draufgepackt worden, netterweise. Aber es ist eigentlich auf einer Single erschienen, wo es das Stück From the Love Side Mono und Stereo gibt. Und es gibt eine Version, wo es ein zweites Stück gibt, Finger Pop in Time. Aber wie auch immer, wir widmen uns dem Lied From the Love Side und kriegen eine Ahnung, was heißt eigentlich Funk und kann ich da eigentlich still sitzen bleiben bei?
So, jetzt kommt aber mal wieder zurück zum Tisch hier. Ne? Also.
Alle wild rumgetanzt hier, unfassbar. Es war auch nicht schön.
Aber sitzen bleiben kann man bei der Musik eigentlich nicht. Muss man
das
sagen, ist, oder?
Das finde ich auch.
Zum Glück habt ihr hier so schöne Wippstühle.
Genau.
Also um mal klarzumachen, was heißt für mich Funk, dann ist das für mich die Definition ohne Worte. Was sagt ihr denn?
Das ist schwierig. Ja, wenn man es jetzt mal auf musikalische Kategorien, ja, ich lasse es hier mal die Akademiker raushängen. Also genau, was macht denn Funkmusik aus? James Brown hat, glaube ich, für sich auch mehr oder weniger reklamiert, dass er den Funk insofern erfunden habe, als er den Musikern die Instruktion gegeben hat, auf die Eins zu spielen, die Eins zu betonen. Also normalerweise ist ja irgendwie in der Popmusik die Zwei und Vier betont. Dum, dum, ta, dum, ta, dum, ta. Und dann hat James Brown aber gesagt, mach doch mal. Und das ist so ein, das ist ein absolutes Kriterium für Funkmusik. Also diese Betonung auf der Eins. Ich glaube, George Clinton hat ja eine ganze Religion draus gemacht. Everybody on the One. Das ist ja so ein Glaubensbekenntnis bei ihm geworden. Aber das ist ein Kriterium für Funkmusik. Und natürlich die Repetition. Also im Wesentlichen ist es ein Groove, ein Riff, der immer und immer repetiert wird. Und darüber ist Action irgendwie.
Ein Freund des Ostinato.
Ja, genau, Ostinato, ja. Eben, es sind also in dem Sinne nicht unbedingt Songstrukturen, sondern es ist eher riffbasiert und da kann man das kann man dehnen bis zur Ekstase.
Vor allen Dingen zwei Gitarristen meistens, das raffen die Leute auch oft nicht. Es ist brutal abgezirkelt, dass die repetitiven Muster, die spielen, das funktioniert unfassbar gut. Das hat er ja auch sich erarbeitet über die Jahre, angefangen als schon auffälliger bluesiger, eigentlich eher fast Blues-Sänger, Soul-Sänger dann, mit einschlägigen Hits und sich immer weiter in diese Funk-Schiene reingearbeitet, indem er mit seinen Mitstreitern, die er ja nicht immer toll behandelt haben soll oder auch mit entsprechenden Payments versehen haben soll, man könnte auch sagen, die er nicht gut bezahlt hat, aber komischerweise trotzdem viele Jahre zum Teil dabei geblieben sind. Da sind von den Schlagzeugern, von den Bassisten, von den Gitarristen super tolle Leute dabei, die bestimmte Rhythmusteile entwickelt haben, die sich nach und nach zu diesem super bekannten James Brown Sound zusammenschrauben. Das Stück selber hat er geschrieben, ist als fähiges Instrumental auf seiner Platte Ain't It Funky drauf. Auch sehr, sehr schön, aber hier mit den Vocals von einem tollen Menschen aus der Rhythm-Blues-Szene, Hank Ballard, tolle Stimme. Man hätte andere, die nicht so genau hinhören, sagen, oh, der hat doch James Brown gesungen jetzt oder so, aber nein, es war Hank Ballard.
Und auch eine gewisse Spontaneität, also wenn hier, später in diesem Lied, ja, es wird im Hintergrund gepfiffen, geschrien, ein bisschen auch Streetwise, ein bisschen teilweise auch diese afroamerikanische Kultur ist auch da drin, also diese Art zu zelebrieren und diesen Moment. Das ist eine Musik für den Moment, das ist wirklich ganz besonders.
Wobei, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, also das ist, ich glaube nicht, dass es nur spontan ist, sondern
nein,
sozusagen so ein bisschen, das ist auf Kommando, gerade bei
klar.
James Brown.
Nein. Am Ende doch, am Ende, aber klar, nee, das ist klar, das ist nicht, ist keine Improvisation, das ist klar. Trotzdem ist es auch ein bisschen auch diese afrikanische Art Musik zu machen, also das gehört in der afrikanischen Musik dazu und es gehört auch, also wenn man das hört, auch wenn du zu Recht sagst, das ist nicht spontan, es ist aber trotzdem, zumindest bei mir, erweckt das den Eindruck von einer gewissen Spontaneität, gewisse, man ist nicht im Studio, sondern irgendwo, vielleicht auf der Straße, ist auch was bei mir passiert und was Funk schon auch ein bisschen ausmacht, finde ich. Hm.
Also Hank Ballard, ich hoffe, ich habe mich jetzt da nicht verlesen, aber er hat geschrieben The Twist, der dann ja über Chubby Checker total bekannt wurde und hat später einen Song geschrieben, beziehungsweise gesungen, Work With Me Annie, der später von der Rock and Roll Hall of Fame in die Liste der 500 Songs, die Rock'n'Roll geprägt haben, aufgenommen wurde. Was immer solche Listen jetzt zu bieten haben, sei dahingestellt. Aber es ist schon ein Mann mit Format, der dann eben auch später irgendwie auch noch sein Geld verdienen wollte und dann eher im Funky-Kontext mal sich assoziiert hat mit James Brown. Und diese etwas sesamstraßige Street-Akustik, die da reingejubelt wurde, die kann man jetzt mal so ein bisschen schmunzelnd beiseite lassen. Aber das Stück selber ist so brutal funky. Es ist unfassbar. Also wenn man jetzt nicht völlig bewegungsverhindert ist, dann muss man schnippen, wenigstens mit den Fingern oder was weiß ich, mit den Füßen wippen, alles. Und das ist für mich Funk. Und mein erstes Beispiel, das ist wie gesagt eine Single von 72 auf Polydor Records. Wir kommen aber zu einem zweiten Stück und das ist ein kleiner Zeitsprung von einer Platte, die ursprünglich nur auf CD rauskam, 2001, auf einem New Yorker Label, Desco Records, von zwei Leuten gegründet, wo einer später dann von den Deptone Records gegründet hat, Gabriel Roth, und der andere Mensch, den reiche ich gleich nach. Wir hören aber ein Stück von der Gruppe The Mighty Imperials, mit einer Platte, die sie dann später auch auf Vinyl, auf Depton rausgebracht haben. Die ist jetzt schwer gesucht, muss mal dringend wieder aufgelegt werden leider. Ist vergriffen und entsprechend teuer. Ein Lied, was auf ihren Singles, die sie auch veröffentlicht haben, leider nicht drauf ist. Duck Hunt heißt es. Ist knapp 4 Minuten lang. Ich kann nur ein Snippet bringen, aber wie funky der Kram zusammengebraut ist, ohne Vocals in dem Fall, das hören wir jetzt.
In der Tat.
In der Tat. Ja, also das, also ich weiß nicht, für mich geht es nicht mehr besser. Was ist mit euch? Ja,
super geil.
Schöner, dreckiger Bass auf jeden Fall.
Ja, und diese plärrende Orgel, das ist unglaublich geil. Hat auch so einen rohen Sound. Also mich hat das jetzt noch viel mehr gepackt als die James Brown Nummer eben, muss ich sagen. Weil es einfach irgendwie, es klang irgendwie roher, direkter. Hat nicht so diesen zur Schau gestellte Ekstase, wie James Brown es manchmal hatte. Also ich, super geil.
Ja, fantastisch.
Ja, und vielleicht noch ein anderes Element von Funk ist auch wirklich diese, also nicht nur Feel Good, sondern unglaublich Energie. Ich meine, das ist wirklich auch die Lieder, die gesungen werden, die laden ein, auch zu sagen, hey komm, heute geht nach oben und sehr optimistisch oder zumindest aufbauend und Bewegung und ja, das ist eine körperliche Musik am Ende, muss man sagen.
Zieh dich aus.
Mega. man muss dazu sagen, dass das ist so ein bisschen die moderne Fassung von den Meters, also so New Orleans Funk, so Alan Toussaint und viele andere Künstler. Der Toussaint hat, oder wie man ihn aussprechen mag, Toussaint, wenn man es Französisch will, der als Produzent ganz viele New Orleans-Truppen oder Leute, die auch aus meinetwegen wie Betty Harris aus Florida rübergekommen sind, produziert hat mit fantastischen Sachen, unglaublich funky Zeug, aber auch sehr bluesig. Auch hier war ja ein fetter Blues-Einschlag am Start, in der Art, wie das Gitarrensolo gespielt wurde. Dann diese unfassbar geil rein suppende Schweineorgel dann. Also in einem unfassbar funky Fundament. Also mich flasht das völlig. Und ich muss diese Platte auf Vinyl haben. Ich habe sie damals nur auf CD gekauft. Und weil sie ja, wie gesagt, zuerst auf CD rauskam. Und dieses Vinyl habe ich verpasst. Hey, sofort über Depton bitte eine Neuauflage irgendwann. So viel möchte ich sagen.
Sag doch nochmal gerade, wie die Band hieß.
Das sind die Mighty Imperials. Und wie gesagt, der Mensch, den ich eben noch verschwiegen habe, ist Philipp Lehmann. Der hatte, wie gesagt, mit dem Gabriel Roth, der sich später dann Bosco Man immer nannte in diesem Deptone-Kontext, hat ja dieses Label gegründet. Da gab es auch noch ein Label Soulfire Records, wo die auch zusammengearbeitet haben. Wie gesagt, wir reden hier von Anfang 2000 und dann gibt es so Leute wie am Bass Nick Mofshan, der bei Antibalas, Bronx River Parkway, Al Michaels Affair und vielen anderen, Manhattan Street Band und so ganz vielen New Yorker Bands gespielt hat. Das gleiche gilt für Homer Steinwise an den Drums oder Sean Solomon an der Gitarre, der auch übrigens mit Lee Fields, so ein toller Soul-Sänger, der auch immer noch auf diversen Labels Platten veröffentlicht. An der Orgel Leon Michaels und wie gesagt Gabriel Roth dann als Produzent. Das ist für mich hier ein Hinweis.
Aber von wann war das jetzt?
Das ist von 2001.
Okay.
Und das Vinyl ist dann, glaube ich, auf 2.4 erschienen und es muss unbedingt neu herauskommen, wie ich finde.
Aber bei dieser Musik hätte auch aus den 70ern sein können, ne?
Ja, ja.
Also, 1:1,
ja. Ja.
Genau, also das ist nämlich das, was ich bei, also Deptone ist für mich eigentlich in der ganzen Herangehensweise zu retro, aber wenn man es nicht weiß, die Musik ist einfach geil. Also,
ja, ja, klar. Und das war vor Deptone und gerade dieses Raue, was ihr auch bemerkt habt, das zieht das nochmal auf ein anderes Level jetzt hier. Also mich hat das damals völlig geflasht und schade, dass es nicht auf einer Single selber schon war, aber das muss man sich reinziehen. Dark Hunt, fast 4 Minuten im Original, auch noch ein amtliches Gitarrensolo dabei, also sollte man sich gut reinziehen. Wir wechseln zu einer Soul-Sängerin, die Jahrgang 47 ist und auch noch lebt. Ob sie jetzt noch wild aktiv ist, weiß ich nicht. Aber ich spiele einen Song, den ich schon seit 1000 Jahren unfassbar gut finde und der auch eine unglaubliche Funkiness hat, obwohl das auch sehr soulig ist. Ist auf einer 69er LP mit dem Namen Doin' It rausgekommen, auf einem relativ unbekannten Label damals, Mother's Records and the Snarf Company, wer kennt es nicht. Und die Frau heißt Spanky Wilson. Spanky hat sie angeblich, weil ihr Vater sie immer geschlagen hat. Ist so sehr nett, dann so einen Spitznamen zu geben, aber so ist es hier verbrieft. Ob es stimmt, kann ich dir nicht sagen oder kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls ist das eine Frau, die oft als Backing-Vocalist bei Leuten wie Letta Mbulu, Lou Rawls und anderen aktiver, O.C. Smith und solchen Leuten, und dann irgendwann eben selber zu einem Plattenvertrag gekommen ist und da sehr amtliche, schöne Sachen aufgenommen hat. Die ganze erste LP ist echt richtig gut. Und auch die anderen Stücke, die ich von ihr kenne, da muss ich auch nicht weinen, sehr, sehr erfreulich. Wir hören jetzt In You von 1969. Zu allen Song-Contests, die heute so im öffentlichen Fernsehen zu sehen sind. Leute, die wirklich richtig gut singen können, nie richtig bekannt waren, nie viel verdient haben, höchstwahrscheinlich damit, aber unfassbare Musik zum Teil produziert haben.
Und die Bläser gefielen mir super hier.
Toll,
dieses
ja.
Dieses Alternieren zwischen den tiefen und den hohen Lagen.
Richtig voller
Bläsersatz. Ganz richtig, ne? Ja, richtig, richtig voller ordentlich. Bläsersatz und hat dem Ganzen so richtig schönen Anschub gegeben. Super.
Also die Bridge und alles andere haben wir jetzt verpasst, da mussten wir rausgehen. Aber das Lied suppt sehr, sehr ordentlich vor sich hin bis zum Schluss. Ist auch nicht so lang, 2:13. Aber ich will euch nicht unterbrechen.
Nee, wir. Ja, also die 69 und das Stück davor war irgendwas in Nullerjahren.
2001,
dass dann zwischen 30 Jahre liegen, zwischen den zwei Stücken, hätte ich jede Wette verloren. Hat mir außerordentlich gut gefallen. Tolle Sängerin, toller Bläsersatz. Ich mag diesen, das ist ja ne, so ein Classic Soul Sound, ne? Gefällt mir außerordentlich gut. Hab von denen noch nie was gehört und du hast ja eben die Depp Deptone erwähnen. Ne? Da glaube ich, die zwei großen Künstler, die man damit auch verbindet, leider auch beide verstorben, ist Charles Bradley und Sharon Jones. Ne? Beide an Krebs, glaube ich, sogar innerhalb eines Jahres verstorben. Ich glaube, das haben wir auch schon mal behandelt. Das ist ja so etwas, was man unter dem Begriff Retro oder Neo-Soul heute auch verkauft. Ne? Jedenfalls also ganz, ganz tolle Musik, wirklich.
Ja, auch eine Frau, das, muss man sagen. Also anders als die ersten zwei Stücke, ich meine, das ist auch sehr energiegeladen, aber irgendwie anders. Also nicht so ne, durch die Bläser, es ist eine andere Stimmung und trotzdem diese Funk. Und auch diese Text, also ich meine, ich weiß nicht, über wen sie singt oder wer sie dann dieses Gefühl gibt, aber auch wie hier wieder auch. Und wie gesagt, ich denke auch, dass das Funk ist auch, wir hatten die Sendung über afroamerikanische KünstlerInnen, Funk ist auch diese Idee, mit Musik was zu verarbeiten und sehr viel Bewegung. Und, ja, ich glaube, diese Menschen können auch nicht ohne tanzen irgendwie. Das ist da
ich auch nicht.
Und trotzdem sehr kreativ hier, ne, mit den Bläsern. Das ist ja nicht nur Bläsern, sondern wie du meintest, es ist sehr gut eingesetzt und tolle Stimme, einfach schön, ja, sehr gut.
Also ich finde, sie hat eine unheimlich frische, dynamische Stimme, die, wo man sich eben auch wieder vorstellen kann, lange als Background-Sängerin irgendwo da rumgetingelt, auch nie richtig was verdient. Die Credits, die du da kriegst, sind gleich null. Ja. Und ein riesiger Pool an tollen Soul-Stimmen gab es in den USA schon immer und das wird höchstwahrscheinlich auch immer so sein. Auch diese Sozialisation, die oft dann irgendwie in der Kirche anfängt, das hören wir später bei einer anderen Künstlerin noch, das setzt sich dann fort in richtiges Können und warum ich es gespielt habe, ist, weil es unfassbar funky ist gleichzeitig.
Und kreativ auch, ich meine, das ist ja schon eine andere, klar, das ist die Struktur von Funk, aber doch anders instrumentiert und ja, schön.
Wobei die Songform war ja im Prinzip mehr oder weniger ein Blues mit ein bisschen
genau
verlängerten Teil.
Ja, es hätte jetzt noch The Bridge gegeben, aber es hätte diese bluesige Note immer behalten und das ist ja die Kunst, dass es eigentlich souliger Blues mit einer unglaublich funkigen Unterlegung ist. Das gilt für ganz viele Stücke. Und aber es hat eben nicht diesen. Es brauchte jetzt keine wilden Geigen oder was, ne? Aber das hat doch so einfach richtig gut einen weggefegt. Wir springen wieder in der Zeit zum Jahr 2004 von einer LP, die sich da schimpft Wildflower, auf dem Now Again Records Label, einem amerikanischen Label, was zum einen viele spannende alte Perlen seltenster Provenienz wieder zum Vorschein bringt, aber eben auch sehr Hip-Hop-orientiert, oft so sehr groovige Sachen, sehr fett produzierte Sachen machen. Wir hören eine Instrumentalband, die zum Teil auch manchmal auch in den Hip-Hop reinschlängelt, auch mit den Leuten, die da mitspielen. Da ist der Hip-Hop zum Teil auch mit dabei, aber wir hören hier jetzt überhaupt keinen Hip-Hop. Wir hören ein funkiges Instrumentalstück von ausgesuchter Qualität. Und zwar von Connie Price and the Keystones, das Stück Western Champion.
Ja, das war schon eine sehr ähnliche Ästhetik zu der, also Klangästhetik verglichen mit den Deptone-Aufnahmen gerade. Ne? Also auch wieder so ein total wuchtiger, fast an der Grenze zur Verzerrung gespielter Bass. Schlagzeug rumpelt da auch schön vor sich hin.
Also ultra fett, einfach abgemischt. Ja, ja, fast zu fett.
Ja, ja, genau. So hart an der Grenze auf jeden Fall.
Eine Menge aber Zeug auch. Ne? Ich meine, das ist wirklich in diese, speziell in diese Stimmung, wo die wirklich punktuell letztendlich spielen. Sehr viel Instrument. Das ist ja, ja, schon. Ja, und ich muss feststellen, ich meine, du hattest auch diese Sendung über Library Music gemacht, wo verschiedene Genres gemischt werden. Das ist auch eine Musik, die man auch, auch aus Filmen kennt. Das könnte auch sowas sein. Also das war natürlich hier sehr, ja, also wenn man so reinkommt in das Lied, ist erstmal klar, das packt ein, aber das ist auch für mich war eine Menge Zeug. Also man denkt, okay, das ist zwischen den verschiedenen Instrumenten doch sehr viel los, muss ich sagen.
Das fand ich jetzt auch das Besondere hier dran, diesen Bläsersatz, der war ja insofern ungewöhnlich, als halt Blechbläser und Saxophon und so weiter auch dabei war, aber eben auch die Flöte. Also das ist eigentlich was, was in dieser Form nicht kombiniert wird. Die Flöte steht ja dann eher für so einen Blaxploitation-Sound und so ein bisschen diesen cineastischen Breitband-Sound und diese scharfen Bläsersätze, die passen ja auch akustisch schwer mit einer Flöte zusammen, weil die so verstärkt werden muss, weil sie nicht das gleiche Lautstärke-Level hat. Aber hier hat sich das so verzahnt, dieser Flötenriff und das, was die Blechbläser dazu gespielt haben. Und das fand ich besonders interessant an der Aufnahme.
Also das Lied ist eigentlich 5 Minuten lang und es gibt vorher noch ein fettes Flöten-Solo. Das musste man jetzt weglassen. Aber das stimmt, das ist sehr ungewöhnlich und auch dieser rhythmische Aufbau des Liedes selber, wenn man das komplett hört, ist sehr ungewöhnlich. Ich habe jetzt einen Teil gespielt, wo wir den Organisten hören und der Organist ist ein absoluter Meister seines Faches, das ist Bobby Watley und der hat gespielt bei Funk Inc., also Funk Incorporated, einer der einschlägigen Instrumental-Funk-Bands der frühen 70er und ist ein Könner an der Hammond B3 gewesen und ja, der ist 2015 gestorben, aber der hat in den frühen 70ern mit dieser Formation sehr tolle Platten veröffentlicht, die ersten 4 würde ich mal sagen, kann ich alle ganz schwer empfehlen nur. Und diese Kiste hier wurde dann übersetzt. Dahinter steckt Dan Ubik. Deshalb finde ich auch den Hinweis gerade von dieser Library-Kiste ganz interessant, der gerade auf einer Serie, die über Madlib, so ein Hip-Hopper, rausgebracht wird. Ich meine, es ist Madlib, ich will jetzt keinen Unsinn reden. Dan Ubik ist das, der auch da so eine klassische Library-Platte rausgebracht hat, mit vielen, vielen anderen, die eigene Platten da rausgebracht haben. Und der ist hier als Producer, Composer und Multi-Instrumentalist mit dabei. Es gibt auch viele andere fähige Leute, die hier noch mitspielen. Und es sind insgesamt Mitglieder der Gruppen Breakestra, Orgon, auch bekannt als instrumentale Funkband, Poets of Rhythm, deutsche Gruppe, LA Carnival, Funk Incorporated, habe ich gerade schon gesagt, und die Dap Kings. Und nicht zu vergessen die englischen, also sprich Londoner Heliocentrics, die auch sehr abgefahrene psychedelische Beats machen auf dem Now Again Label.
Du hast auch von Hip-Hop gesprochen, ja. Und die...
Also Malcolm Cato zum Beispiel spielt hier auch auf Stücken auf der LP mit. Und der Drummer übrigens ist Conny Price, der hinter diesem ganzen Ding steckt. Es gibt von denen die ersten Platten, das ist instrumentaler Funk, aber sie haben dann später auch mit leicht Hip-Hop geschwängerten Einlagen auch funky Music gemacht.
Ja, ja, ich meine, spielt auch, also Hip-Hop ist nicht ganz gelöst von Funk. Also
das ist wohl wahr.
Es ist halt irgendwie eine zeitlose Musik. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist eine Musik, die sich im Wesentlichen nicht weiterentwickelt hat, weil tatsächlich, es klingt heute oder in den 2000ern so wie in den 70ern, da ist nichts dazugekommen. Aber wenn was anders dazugekommen wäre, wäre es eben vielleicht nicht mehr Funkmusik, sondern in eine andere Richtung gegangen, oder?
Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, aber weil die Soul-Musik, die ich gut finde, die hat in der Regel auch immer ein Retro-Design vom Sound her. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal das, was Raul gerade gesagt hat, Sharon Stone, die ist eine aktuelle, solange sie gelebt hat, eine sehr aktuelle, gute Live-Performerin gewesen, die uns auch in Köln aufgetreten ist mehrmals. Und also mit einer tollen Band, wo auch die ganzen Deptone-Leute mit dabei waren, aus den einschlägigen Gruppen. Und der Sound selber, das ist das Entscheidende, der hat nicht diesen schmierigen, aufgetünchten Timey-Geruch neuer Produktion, sondern der hat diesen dreckigen, schön abgehangenen 60er, früh 70er Sound. Das ist für mich entscheidend. Da kann ich, bin ich vielleicht auch antiquiert, aber wer weiß.
Ja, aber da würde ich auch Odilo recht geben. Manchmal ist es mir dann schon ein bisschen zu gewollt retro. Also gerade dieses bewusst dreckige Abgemische, also das ja, kann funktionieren, aber ist nicht immer.
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Sie mischen es eben möglichst ohne Filter ab und deshalb klingt es eben so organisch und dreckig, wenn du so willst, weil die anderen Sachen sind nämlich alle geschönt. Das ist der Sound, wie du ihn live hören würdest. Und das ist das Entscheidende. Mhm. Aber hier die haben ja so einen aufgepumpten Bass da drin gehabt, ja, dass das eben schon nichts mehr mit einem reinen 60-Sound zu tun hatte jetzt hier. Außer, dass unser Früh-70er-Meister da jetzt noch die Orgel bedient hat. Ja?
Stand schon.
Also wie auch immer. So, aber wir wechseln zu Vocals.
Ich glaube, dieses Stück hätte man in den 60er auf eine klassischen 4-Hour-Art-Track-Machine nicht so...
Das glaube ich auch.
Ja, da war viel mehr drin jetzt, also, jetzt durch die neue Möglichkeit noch aufzunehmen.
Was mir noch gerade einfällt zum Thema Entwicklung von Funk, also ich finde schon, dass es auch durchaus Spielarten mit Funk-Einflüssen gibt, wo es eine Entwicklung gegeben hat. Also ich denke da jetzt nur so an die früheren Talking Heads-Aufnahmen, die Brian Eno produziert hat, die ja auch sehr funklastig sind, aber eben eine völlig, ja, schon eine andere Richtung eingeschlagen haben, eben indem sie afrikanische Elemente, viele Percussion und so weiter berücksichtigt haben und auch diese verzahnten Stimmen nochmal ganz besonders ausgearbeitet haben. Also da könnte man wahrscheinlich schon auch heutzutage schon Sachen finden, die irgendwie in der Tradition stehen, aber trotzdem irgendwo auch dann was Neues bringen.
Aber das, was für mich diese Funkiness ausmacht, also ich habe über die Library Music was gemacht, da gibt es unglaubliche funky Instrumental Music, die ganz smooth daherkommt, da können Geiger dabei sein, da kann einfach nur meine Güte, wie heißt unser Instrument noch?
Fender Rhodes
reinkommen und das ist Funkiness, das ist viel, vielschichtig, aber es funktioniert meist besonders gut, wenn es tatsächlich diesen Retro-Rückgriff hat. Und das muss gar nicht gewollt sein, das kannst du relativ einfach herstellen im Studio, indem du nämlich diese aufgeblasenen anderen Sachen alle weglässt. Ja. Aber vor allen Dingen kann ich das insoweit bestätigen, das, was jetzt zum Beispiel Sharon Stone mit ihrer Truppe hier live in Köln abgezogen hat, das war einfach authentisch. Da haben die nicht irgendwelche Synthes noch reingedreht oder sowas. Aber selbst das würde manchmal funktionieren. Wir hören nachher noch ein Stück, da ist ein bisschen anders. Gucken wir mal, wie ihr das findet. Aber wir kommen jetzt zu einer Vokalistin, die nicht sehr bekannt geworden ist. Ich glaube, 3 Singles hat sie veröffentlicht. Und sie hat den Namen Big Ella. Und wer kennt sie? Niemand. Aber sie ist eine unfassbar beeindruckende Stimme gewesen mit einem Song, den ich jetzt spiele, Too Hot to Hold, der von Bobby Rush geschrieben wurde. Und das war selber ein interessanter Produzent, Bluesmusiker und Komponist und Sänger. Und die Frau, die das jetzt singt, die wirklich keine große Plattenkarriere gemacht hat, aber in Clubs ziemlich angesagt war als eine unfassbar gewaltige Stimme. Das kommt jetzt in dieser relativ, ja, nicht übermäßig gut aufgenommenen Darbietungen jetzt hier nicht so hundertprozentig zum Tragen, aber man hat ahnt, dass da eine Menge Gewalt hintersteckt. Irvella Tate hieß die Dame, aka Big Ella, 34er Jahrgang, Memphis geboren, soweit ich das... Nein, falsch, sie ist in Tennessee irgendwo geboren und sie ist aber in Memphis 92 gestorben. Und sie war eine, ja, typische Rhythm-and-Blues-Sängerin, die halt aus diesen Bereichen Memphis, Tennessee erstmal angefangen hat, in der Kirche zu singen, unter den üblichen Gang der Dinge hatte, als der Sänger Rufus Thomas sie gesehen hat, als sie in einer ihrer Performances und sie dann irgendwie zusammen auch Musik gemacht haben Und sie hat immer positive Kritiken gekriegt, mit, dass sie eine big, rich voice hätte. Und Rufus Thomas hat gesagt, die reißt dir das Haus ab, wenn du die nicht stoppst. So eine krasse Stimme hat die Frau. Sie ist dann irgendwann gestorben, 92, und hat jetzt keine Riesenkarriere hingelegt. Wie gesagt, 3 Singles veröffentlicht. Dieses Stück Too Hot to Hold hat einen sehr expliziten Text, wo sie nicht damit zurückhält, was sie anbieten will, wenn es nötig ist. Und es ist aber ein unglaublich funkiger Soul-Titel, den wir uns jetzt anhören. Man, if you don't believe I'm a lover, all you got to do is try. If you do, I guarantee you that I'll satisfy. I'm gonna love you good, hard, and right. Love you long, strong, and kind. And when I do, I bet your life it'll hold you for a long, long time. No brags, just facts. I'm tough enough, don't you know? I'm a mess with the myself. Hoppala, da bin ich wieder. Das war eine Frau, die auch durchaus Volumen auf die Bühne brachte. Und
Wahnsinn, ja.
Eine unglaublich schonungslose Darbietung, die ich nur begrüßen kann.
Kommt ganz klar aus dieser Schauter-Ecke, ne? Blues-Schauter-Ecke. Und man stellt sich auch eben eine gewisse, bei dieser Stimme auch direkt eine gewisse Körperfülle direkt vor. Ich weiß nicht, wie sie aussah.
So ist es.
Ja. Und trotzdem too hot.
Ja, das muss ich ja nicht widersprechen.
Tolles Stück, also was es für Schätzen immer gibt, die man nicht kennt, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Und hier auch, ich meine, ich weiß nicht, wenn man, ich hatte das noch nie das Glück, dass eine Frau so zu mir gesprochen hat, aber auch was für eine, ja, wenn man Inhalt, also die Musik, das ist ja gewaltig, es ist wirklich unglaublich. Ne? Ich meine, super gute, die Stimme ist natürlich sehr dominant, aber die Musik im Hintergrund ist absolut genial eigentlich. Ne? Also wirklich also super Rhythmik und ja, also man, ja, sehr, sehr stark, also auf vielen Ebenen, muss ich sagen. Raul, du wolltest was sagen? Oder bist du too hot?
Too hot to answer.
Er glüht schon ganz orange.
Das ist nur mein Shirt.
Ach so.
Tolles Stück, tolle Sängerin, 3 Singles. Schade, und oder warum ist aus ihrer Karriere nichts?
Ja, sie war dann eher persönliche Probleme? In der Live-Performance unterwegs. Mhm. Und dann, es gab viele fähige Sängerinnen schon immer, die dann auch nicht unbedingt einen Plattenvertrag gekriegt haben. Mhm. Ob gerecht oder ungerecht, jedenfalls so war es. Und ich denke mal, eine Live-Performance mit der Frau, wenn die so bluesige Dinger runtergedengelt hat, dann das war schon richtig gut. Mhm.
Jedenfalls sehr schön.
Und sehr funky eben. Soulig, funky und sehr rau. Also nicht nur vom Text her, sondern in der gesamten, das ist ultra schnell auch letztlich. Also wenn du dazu tanzen willst, dann musst du schon flott unterwegs sein, auf jeden Fall. Und wir wechseln zum letzten Stück. Und das ist eine Gruppe, die, das sind nur 2 Leute eigentlich, die sich manchmal ein paar Gäste einladen und da was reinmischen. Der eine ist ein Argentinier, der offensichtlich auch in New York wohnt. Und der andere ist ein New Yorker, der eigentlich sehr auch aus dem Hip-Hop kommt. Ein super Schlagzeuger ist und auch zum Teil so Drum-Skit-Platten macht, wo er nur so bestimmte Taktgeschichten für irgendwelche Sample-Geschichten spielt. Der auch selber Hip-Hop-Platten schon gemacht hat. Wir reden von den Do-Rides und da, die haben schon einen ganzen Sack an Platten und Singles veröffentlicht, orientieren sich vom Grundschema her schon sehr an diesem Meters-Funk und überführen ihn ein bisschen in die Neuzeit. Ich habe jetzt ein Stück gewählt, was nicht gleich wieder Meters reproduziert, sondern wo sie ab und an mit ihren eigenen Soundspielereien noch mit reingehen und das ein bisschen verändern. Mal sehen, wie ihr es findet. Bitteschön. Fish.
Und vor allem war das jetzt ein Beispiel für mich dafür, dass im Rahmen dieses Funk-Idioms doch so ein bisschen was anderes und Neues und Eigenes gemacht werden kann, weil das jetzt ja nicht so ein Retro-Sound war, sondern die haben da so ein bisschen die elektronischen Effekte da eingebaut, diese Perkussionsklappern da im Hintergrund.
Ja, und diese Drum-Fills, die haben mich total an Afrobeat erinnert, an Tony Allen zum Beispiel. Ne?
Ja, also, absolut.
Das hat man da eindeutig rausgehört.
Und so eine scheppernde Gitarre, also ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was zum so ein Mark Rebo-Sound. Und dann, diese Orgel, die klang ein bisschen wie so ein Spielzeuginstrument. Da, ja, klang so ein bisschen wie ein Witz. Diese
ja, aber das ist... Das ist auf anderen Stücken anders, da hauen die dann schon original mit der Orgel rein, aber also ich habe jetzt mich für ein Stück entschieden, das letzte Stück auf einer der, ich glaube auf der dritten LP ist das. Sie haben ein durchaus vielfältiges Spektrum von Mietersfunk bis hin zu was weiß ich, es sind zwei Leute, wie gesagt, die sich die Dinger so zusammenschrauben, weil alle sind sehr kompetent an ihren Instrumenten und die wollen, wenn sie so eine Orgel da reingeben, wollen sie, glaube ich, nicht den normalsten Sound der Welt haben. Und hier haben sie ein bisschen mit ihren Soundfiles noch, also mit ihren Sprachdingern da noch gespielt und das Lied könnte man sich natürlich auch komplett anhören, aber vor allen Dingen sollte man sich mal die ersten beiden Platten mal anhören, um mal einen Eindruck zu kriegen, was das eigentlich heißt. Do Rides, das Lied Gamma Ray Funk von 2018 und 2015 oder wann kam die erste LP raus auf Redefinition, eigentlich ein Hip-Hop-Label. Und die Jungs, die dahinter stehen, sind Jay Mumford und der ist eigentlich bekannt als J-Zone und spielt Drums, Organ, Elektropiano, Rhodes, Klavinett, Bass, Sampler und ein Xylophon. Und Pablo Martin, unser New York-based Argentinier, der spielt Gitarre, Bass und Keyboards und ist auch der Sound-Engineer des Ganzen. Und ja, also wenn man sich die ganzen verschiedenen Songs anhört, die mehr oder weniger funky sind, meistens sehr, sehr funky, dann muss man zum Schluss kommen. Also ich kam zu dem Schluss, ich muss die Platten alle haben. Also von daher...
Ja, auch, ich fand diese Sprache oder diesen Einsatz von Stimmen hier sehr gut, auch männliche und weibliche. Ein bisschen diese Echo, die man da hört, als Ersatz vielleicht für diese Vocal Background, was man sonst aus dem Funk auch kennt, sehr gut eingesetzt und auch, dass die Songstruktur genug Raum dafür lässt, also, ne, dass sonst. Oft auch viel los, aber da ist genug Platz für diese Echo und der kommt auch wirklich zur Wirkung und sehr gut produziert, sehr gut arrangiert, finde ich. Also tolles Stück auf jeden Fall.
Also man kann da eigentlich sagen, im besten Sinne eklektisch. Ne? Also ich meine, weil was da alles an Einflüssen drin steckt, also
ja,
merkt man,
ja,
wir haben viel
ja,
gehört,
stimmt.
Und verarbeiten das auf, ja, irgendeine Weise so ganz natürlich.
Ja.
Denn, wie gesagt, auch diese Echos, ich meine, können auch aus dem Dub sein.
Ja, ja, genau.
Und, das ist alles so ganz natürlich eingeflossen in, ja, den Sound, den sie da machen. Ja.
Auch diese super in den Vordergrund gemischte Schlagzeug, was du dann auch nicht immer hast, dass du das wirklich mal so präsent hast. Das ist eher so ein Live-Gefühl wieder. Wenn du live ein Schlagzeug hörst, das ist ja kein Vergleich zu einer Plattenaufnahme. Und die haben auch nicht immer nur Gimmicks am Start, sondern die sind eine seriöse Funktruppe. Und es gibt ein schönes Zitat, mit dem ich meinen Sermon hier beende. Das ist Welcome to the Colored Green Lounge, wo sie gespielt haben, for some nasty dripping bacon fat greasy listening with the do-rides. Don't tell your doctor you were here. Und mehr habe ich nicht zu sagen.
Ja, schön. Ne? Sehr schöner Spruch doch so zum Ende. Ja, vielen Dank an allen, die hier heute dabei waren und immer noch da sind. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank auch fürs bis zum Ende bleiben. Wir hoffen, es hat euch so gut gefallen, wie es uns gefallen hat. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal für eine neue Folge von Was mit Rock und
Vinyl,
das ist es genau. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ja.
Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.